Ich dachte, hätte ich mich mal ausruhen können. Herr Jesus Christus, ich danke dir für diesen Tag, für diesen Gottesdienst. Und ich bete, dass du uns jetzt nochmal durch dein Wort wirklich ermutigst. Amen. Wir waren seit Donnerstag auf der geistlichen Gemeindeerneuerungskonferenz in Braunschweig. War eine tolle Zeit. Wir waren als Älteste dort und unsere Ehepartner, sofern vorhanden, waren mit. Das war einfach eine Zeit, die uns ermutigt hat. Und eine Sache möchte ich euch gerne erzählen, weil das ist so typisch für mich, was da so passiert ist. Da war eine ziemlich kleine Frau, die hat eine Predigt gehalten, sehr schrill, und eine Bibelarbeit, und irgendwie hat die mich genervt. Ich weiß nicht warum, es war einfach so. Es gibt manchmal Menschen, da stimmt die Chemie nicht. Du kannst nichts gegen machen. Jedenfalls, und die machte da rum und erzählt, und ich guckte da und auf die Uhr, und ich denke, gleich ist Pause. Und also gar keine heiligen Gedanken eines Pastors, sondern eigentlich nur, wann gibt es den nächsten Kaffee? Und dann kam sie dann, und sie war so motiviert, und die hat ganz viele Menschen berührt und angesprochen, aber mich nicht. Und dann hatte sie eine Stelle aus dem Psalm 118, da heißt es dann, ganz einfach, der Herr lebt, gepriesen sei mein Fels. Und da hat sie so drüber gesprochen und gesagt, das muss uns bewusst sein. Und das müsst ihr sagen, das müsst ihr laut sagen. Der Herr lebt, sagt das mal. Der Herr lebt. Nein, müsst ihr lauter sagen, der Herr lebt. Und das hat er so ewig gemacht. Sagt das oft, sagt das laut. Das müsst ihr. Der Herr lebt, ja. Und ich denke, oh, nicht schon wieder so eine Beschäftigungstherapie für die Frommen. Die hat ihre Predigt Grund gemacht, das war wirklich gut, was sie gesagt hatte. Nur ich war irgendwie erschöpft und war dann in der Pause, da spricht mich dann prompt jemand an und sagt mir, du, das war so stark, dieses, der Herr lebt, das zu sagen, diese Kraft zu spüren, dass er da ist, das zu bekennen. Und dann erzählte sie, dass sie also mit starken Schmerzen in diese Veranstaltung gegangen ist, und in dem Moment, wo sie das ausgesprochen hat, mehrmals hintereinander, waren die Schmerzen weg. Das ist die Kraft Gottes. Das ist das, was wir eigentlich wollen, oder? Dass wenn wir beten, dass diese Dimension, diese Stärke, diese Kraft, diese Möglichkeiten Gottes wirklich spürbar und erfahrbar sind. Ich wünsche uns und wünsche mir, dass wir in diesem Kraftfeld immer wieder hineinkommen. Dass das Gebet keine Tradition ist. Keine Beschäftigungstherapie für die Frommen ist. Keine Sache ist, die man so abspult, wo eigentlich kaum Erwartung dran verknüpft ist. Ich glaube, dass eine Gebetszeit von 40 Tagen, die wir gerade sind, und selbst wenn das auch außerhalb von solchen Aktionen ist, immer da, wo wir wirklich in die Gemeinschaft Gottes hineinkommen, dass wir etwas von dieser Kraft empfangen, von dieser Kraft spüren. Ich glaube, dass dieses Gebet und dieses Wahrnehmen von dem, was Gott tut, die Thermik ist, die der Adler braucht, um zu fliegen. Weil ein Adler, der fliegt nie so und zappelt und strampelt und macht, sondern der fliegt so. Und der fliegt in eine Thermik rein, und durch diese Thermik dreht er sich langsam und lässt sich tragen und geht immer höher und höher. Und ich glaube, das ist genau das, diese Kraft Gottes, die uns trägt. Und ich glaube, dass wir das in den Gottesdiensten erleben müssen. Dass wir das in unseren Gebetszeiten erleben müssen, auch erleben dürfen. Und dass es das ist, worauf es eigentlich wirklich ankommt. Nicht, ob das Richtige gesagt wurde, nicht, ob das Richtige, die richtigen Lieder ausgesucht waren, das spielt alles keine Rolle. Diese Frau, die mich persönlich eigentlich überhaupt nicht angesprochen hat, hat die Kraft Gottes erlebt, konnte davon reden und hat andere Menschen ermutigt, diese Kraft zu empfangen. Darum geht's. Wunderbar war das. Wenn wir beten, dann ist das etwas Heiliges. Dann ist das etwas, was ein Vorrecht der Kinder Gottes ist. Und es ist etwas, was Gottes Kraft in Bewegung setzt. Spürbar, erfahrbar, real. Es ist das Gebet der Heiligen, wie die Bibel das manchmal sagt. Ich finde das einen ganz faszinierenden Begriff. In Gottes Wort wird Gebet manchmal mit dem Begriff verwendet, das Gebet der Heiligen. Nun, wer sind die Heiligen? Das sind die, die inständig und aufrichtig die Gebete der Kinder Gottes sprechen. Die Heiligen, das sind die Kinder Gottes. Wer ist ein Kind Gottes? Das ist der, der Jesus Christus als seinen Herrn und Heiland angerufen hat. Die Bibel macht da gar keinen großen Spürges drum. Das ist keine komplizierte Sache. Die sagt klipp und klar, wer den Namen des Herrn anrufen wird, mehr ist da nicht verlangt. Wer den Namen des Herrn Jesus anrufen wird, der soll gerettet werden. Und das sind die Gebete der Heiligen. Das sind die Heiligen. Da bist du der Heilige, bin ich der Heilige, ihr seid die Heiligen. Wenn ihr den Namen des Herrn Jesus Christus anruft. Und ihr Gebet, das Gebet der Heiligen ist auch ein ganz einfaches. Man kann es zusammenfassen, vielleicht das, was wir in Matthäus 6 finden, in Vers 10. Dein Reich komme. Das bitten die Kinder Gottes, die zum Herrn Jesus rufen. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so hier auf Erden. Dein Reich, deine Möglichkeiten, deine Kraftwirkung, deine Gegenwart, dein Trost, deine Ermutigung. Komme. Und es soll das passieren, was du willst. Nicht, was die Situation, die Umstände uns aufdiktieren, sondern was du willst. Dein Wille geschehe. So mit der Kraft, mit der du im Himmel arbeitest, mit dieser Kraft komm hier in meine Lebenssituation auf diese Erde. Das ist das, was wir tun, was wir dürfen. Nicht weniger, aber auch nicht mehr. Wir dürfen, und es ist uns allen erlaubt, als Heilige unsere Anliegen vor Gott zu bringen. Und diese Anliegen, die wir haben, das spielt überhaupt keine Rolle. Ich weiß nicht, wofür du betest. Vielleicht, dass dein lieber Mensch gesund wird. Vielleicht, dass er umkehrt. Vielleicht, dass eine Situation, in der wir verstritten sind, verändert wird. Ich weiß nicht, wofür du bist. Aber dass diese Anliegen, die du hast, die du zum Herrn bringst, dass die mit dem Wirken des Reiches Gottes in Verbindung gebracht werden. Dass das Wirken des Reiches Gottes in diese Situation hineinkommt und sich durchbricht. Das macht es konkret, wenn Jesus sagt, das Reich Gottes ist mitten unter uns. Dass die Wirkungen des Reiches Gottes in meinem Leben anfangen zu wirken. Oder in das Leben, für den ich bete. In dem Leben, für den ich bete. Unsere Anliegen sollen sich mit den Absichten des Reiches Gottes verbinden. Das tun wir. Nochmal, 170 Personen, ist euch das bewusst? Die beten gerade, dass sich die Anliegen des Reiches Gottes mit dem, was auf Erden vielleicht defizitär an Mangel, an Sorgen ist, damit sich das verbindet. Wahnsinn. Und die Absichten des Reiches Gottes sind, die sind auch ganz einfach zu erklären. Die sind im Grunde genommen, dass Gottes Macht, dass Gottes Kraft den Menschen offenbar wird. Und die Werke Satans und der Finsternis vernichtet werden. Wenn man das ganz einfach erklären will, ist das Reich Gottes letztendlich nichts anderes als eine Darstellung, guck, so ist die Kraft Gottes. Das ist das Reich Gottes. Es wird die Kraft Gottes und die Kraftwirkung Gottes sichtbar. Hier unter uns. Dann kommt das Reich Gottes zu uns. Es ist die Macht Gottes in Aktion. Und Reich Gottes bedeutet dann auch, dass die Störfeuer und die Macht Satan das nicht unterbinden kann. Dann ist Reich Gottes. Wir haben von der Heilung gehört. Das Reich Gottes darin war sichtbar, dass die Machtwirkung Satans das nicht unterbinden konnte. Deine Mutter und ihr habt gebetet dafür, dass diese Krankheit beendet wird. Und es konnte es nicht. Die Macht Satans verhindern. Es ist passiert. Es ist geschehen. Das Reich Gottes wurde sichtbar. Na, denkst du, das mag ja sein, dass es bei Jürgen Fuß, bei seiner Mama so geklappt hat. Aber was ist mit anderen? Wir haben eine lange Zeit, und ich nenne das nochmal so, auch für Frieda gebetet. Nur als Beispiel, und ihr kennt ganz viele andere Beispiele. Und sie ist dem Krebsleiden erlegen, würden wir sagen, in schönem Deutsch. Nein, das Reich Gottes ist auch hierin sichtbar geworden. Das Reich Gottes will, dass Menschen nicht verloren werden. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber Frieda durfte nach Hause gehen. Manchmal ist die Situation auch die, dass das Elend auch ein Ende hat. Ich bin selber sehr krank gewesen und seit 2 Jahren geht es mir ja wieder gut, alles toll. Aber es gibt manchmal so Momente in meinem Leben, vielleicht kennt ihr das auch, wo du denkst, es ist alles so viel, ich habe keinen Bock mehr. Und dann kommen so Gedanken, so ganz komische Gedanken in mir hoch und sag, ja, warum hast du das eigentlich gemacht? Dann wäre ich bei dir gewesen, wäre auch gut gewesen. Für mich. Für andere mag das anders sein. Für mich wäre es wirklich eine Verbindung mit dem Reich Gottes, die mich komplett heil gemacht hat. Frieda Manthey ist wiederhergestellt. Die lebt nicht mehr an einem von Krebs zerfressenen Körper. Die bekommt von unserem Herrn einen Auferstehungsleib, ohne Makel. Sie hat keine Schmerzen mehr. Sie wird auch nie wieder Schmerzen erleben. Sie ist komplett wiederhergestellt. Ich bin geheilt worden. Ich werde trotzdem irgendwann sterben müssen. Und mein Kardiologe sagt, spaßeshalber, Sie können auch im Herzinfarkt sterben, obwohl Sie das Ding operiert haben. Das Reich Gottes in Aktion ist eine Kraft. Und diese Kraft hat Frieda Manthey berührt und zu sich gezogen. Auch das ist eine Verbindung unserer Situation mit dem Reich Gottes. In ihrem Fall nenne ich das Erlösung. In anderen Fällen ist es eine Heilung. Es ist nach dem Plan Gottes. Und ich muss das auch nicht beurteilen, warum das da und warum nicht da und was ist besser, was ist schlechter. Deine Mama hat das Reich Gottes in Kraft erlebt, Frieda auch. Und sie erlebt es noch. Deine Mama, wenn sie beim Herrn ist, auch jetzt. Letztendlich will Gott seine Macht darstellen. Das ist das Ziel, was er hat. Er möchte letztlich, dass ein Wandel geschieht, ein geistlicher Wandel. Wenn denn Gottes Reich nahegekommen ist, bedeutet dies, dass jeder Mensch vor einer Entscheidung steht. Wenn Gottes Kraft spürbar, sichtbar in einer Situation ist, die mich umgibt, dann stehe ich in einer Entscheidung. Nämlich das aus Gottes Hand an, ordne ich mich der Macht Gottes unter oder rebelliere ich dagegen? Nein, ich will das nicht. Ich will genau, dass es so ist, wie ich sage. In dieser Herausforderung stehen wir dann. Auch wenn wir beten, beten wir um den Willen Gottes oder um unseren Willen. Und wenn Gottes Kraft sichtbar wird, müssen wir eine Entscheidung treffen. Es aus Gottes Hand zu nehmen, uns dem unterzuordnen, auch mit dem, was er uns auferlegt oder wo er uns drinstecken lässt. Oder immer in dem Wissen, der Herr möchte das Beste für mich. Oder zu rebellieren. Im Grunde ist es immer das Ziel meines Gebetes, jedenfalls meiner Fürbitte, dass derjenige, für den ich bete, genau dieses Ziel, zu diesem Ziel, an dieses Ziel gelangt. Und dass ich mich immer wieder selber auch an diesem Ziel ausrichte. Gott kann. Du musst eine Entscheidung treffen. Kann Gott das? Gott lebt. Das kannst du, das ist eine Entscheidung, die du triffst, auch in deiner Situation, in deiner Krankheit, in deiner Not. Gott lebt. Und ich glaube, dass er kann. Diese Entscheidung triffst du. Noch ein bisschen mehr vom Wesen des Gebetes, um das zu verstehen, was da eigentlich wirklich geistlich passiert. Kinder Gottes sind ja Geheiligte. Wenn du Jesus Christus als deinen Herrn und Heiland angenommen hast, bist du heilig. Ist das bewusst? Oder bist du ein Scheinheiliger? Nein. Du bist heilig. Ich bin heilig, du bist heilig. Nicht, weil ich so toll bin, sondern weil der Herr mich so toll gemacht hat. Ich werde heilig, weil der Herr mich heilig macht. Nicht, ich habe da irgendwas zu beizutragen, sondern am Kreuz von Golgatha hat der Herr uns rein gemacht, heilig gemacht. Und er hat uns abgesondert, ausgesondert, bei ihm zu sein. Und deshalb bete ich auch als Heiliger. Das muss dir bewusst sein. Deine Gebete sind nicht Gebete eines Kleingläubigen oder eines, der nicht mal einen Senfkornglaube hat oder irgendwie so, es gibt ja so verschiedene Beispiele in der Bibel. Oder ich bete sowieso zu wenig. Das ist ja so das K.O.-Argument für jeden Christen. Hast du heute schon noch gebetet? Du musst ja sagen, nee. Und dann fühlst du dich schlecht. Nein, deine Gebete sind die Gebete eines Heiligen. Das ist wichtig, weil da kommen wir gleich noch hin. Und ich bete mit dem Wunsch, dass sich das Reich Gottes in jeder der umbeteten Situationen, für die ich bete, darstellt. Und nach Gottes Wahrheit und Kraft diese Situation transformiert, also das heißt umgewandelt wird, nach seinem Willen. Das ist das, was ich bete. Ob ich für jemanden Krankes bete oder für jemanden, der nicht mehr ausstehen kann oder was auch immer. Und diese Gebete, die haben tatsächlich Auswirkungen nach dem Wort Gottes. Bis dahin, dass Gottes Reich wirklich sich ganz und gar durchsetzt. Wie es in der Offenbarung auch dargestellt wird. Und dazu müssen wir mal einen Blick in die Offenbarung werfen. Da heißt es in Offenbarung 5, Vers 8, das ist eine ganz interessante Stelle, muss man ein bisschen das zusammenbringen, ein bisschen Hintergrund einfach sich vergegenwärtigen, was da eigentlich passiert. Dort heißt es in der Offenbarung 5, Vers 8, das ist im Prinzip die Situation, als Gott, als Richter, dem Sohn Jesus, das ganze Gericht übergibt. Das ist eigentlich das Bild, was da gemalt wird in Offenbarung 5, Vers 8. Und als er das Buch empfangen hatte, fielen die vier Wesen und die 24. Ältesten vor dem Lamm nieder. Also da geht es um Jesus und er empfängt das Buch des Gerichtes, aus dem Hesekiel wird das dargestellt. Und diese vier Wesen, die dort beschrieben sind und die 24. Ältesten, die fallen vor dem Lamm nieder, vor Jesus nieder. Und jeder von ihnen hatte eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerks. Das sind die Gebete der Heiligen, heißt es dort. Die zahllosen, erlösten Gotteskinder, die sind dargestellt durch die 24 Ältesten hier in diesem Bild. Die halten goldene Schalen voller Räucherwerk in ihren Händen. Und damit sind sie vor Gott im Prinzip in einer Art Priesterdienst. Es ist wunderbar, dieses Bild mit diesem duftenden Räucherwerk ein bisschen weiter zu spinnen. Was passiert? Stellt euch das mal wirklich vor, wie diese aus diesen Schalen so ein ganz wunderbarer Räucherduft, so wie so ein sichtbarer Rauch. Manchmal, ich weiß nicht, habt ihr schon mal gesehen, wenn man eine Kerze auspustet und du hast Gegenlicht, dann siehst du so, wie dieser Qualm so hochzieht, so von dieser erlöschenden Kerze. So musst du dir das vorstellen. So ist es in unsere Gebete, die so zum Herrn hochziehen. Und das ist, steht als Bild für das Gebet der Heiligen. Wie viele Gebete senden wir in unserem Leben zum Thron Gottes? Wie viele Gebete letzte Woche, in den letzten Tagen? Wie viele Gebete senden wir zu dem Thron Gottes? Und viele von ihnen beten wir vielleicht ohne besondere Hoffnung auf Erhörung. Viele sind begleitet von unserem Schmerz, von unseren Tränen, von unserem Seufzen. Aber alle diese Gebete, jedes einzelne, alle diese Gebete, an die wir vielleicht schon gar nicht mehr denken und sie schon längst vergessen haben, die sind unendlich kostbar in den Augen Gottes. Es ist das Räucherwerk, was ihn ehrt, was vor ihm aufsteigt. Und das sind diese Gebete, die sind in diesen Schalen, jedes deiner Gebete. Diese Gebete sind immer ein Beweis unseres Vertrauens zu Gott. Und wenn wir das jetzt ganz ein bisschen weiterlesen, im Kapitel 8, wird dieses Bild nochmal aufgenommen. In der Offenbarung, Kapitel 8, in den Versen 3 bis 5, da heißt es nochmal, und ein anderer Engel kam und trat in den Altar. Der hatte eine goldene Räucherpfanne und es wurde ihm viel Räucherwerk gegeben, dass er es mit den Gebeten aller Heiligen hinlege auf den goldenen Altar, der von dem Thron stand. Und der Rauch des Räucherwerks stieg mit den Gebeten der Heiligen aus der Hand des Engels empor vor Gottes Angesicht. Und der Engel nahm die Räucherpfanne und füllte sie mit dem Feuer vom Altar und warf sie auf die Erde. Da erhob sich ein Getöse, Blitz und Donner, und die Erde bebte. So weiter immer. Auch hier sehen wir wieder den unendlichen Wert unserer Gebete. Sie sind für Gott kostbar, unendlich kostbar. Unser Dank, unsere Bitten, unsere Anbetung, die haben Ewigkeitswert. Und der Herr, heißt es hier, vielleicht noch eine Sache. Wir müssen, glaube ich, eine kleine Sache versuchen zu verstehen. Wir haben hier so eine Dimension, das geschieht alles nacheinander. Du weißt nicht, was morgen passiert ist, du weißt, was gestern passiert ist, du lebst jetzt im Jetzt. Aber das hat alles eine Folge. So, wenn ich jetzt bete und jetzt kommt morgen kommt die Erhöhung, du weißt aber nicht, ob die morgen kommt oder ob die erst in 5 Wochen kommt, das weißt du alles nicht. Bei Gott ist diese Dimension anders. Bei Gott spielt Zeit und Raum keine Rolle mehr. Und dadurch erklären sich, warum manche Dinge länger brauchen und manche Dinge weniger schnell gehen, weil diese Dimension nicht da ist. Gott sieht alle deine Gebete und er antwortet auch auf deine Gebete. Jetzt kommt gleich drauf, wie er darauf antwortet. Das ist nämlich eine ganz spannende Sache. Und der Herr füllt selber Gott das Räucherfass mit dem Feuer des Altars und wirft es, hier ist es ein Gerichtsbild, aber das ist nicht nur Gericht, als Gerichtsbild zu deuten, und wirft es quasi wieder bapp auf die Erde. Und dann lesen wir, dass da große Dinge mal passieren, Blitz und Donner und Erdbeben, also im Grunde genommen als ein Bild, als ein Zeichen dafür, dass das, was da zurückkommt, mit Kraft Gottes erfüllt ist, also was eine ganz große Kraft, eine Dynamis hat. Das ist der gleiche Begriff wie zum Beispiel, als die Apostel beteten und die Erde bebte. Das ist diese Kraft, die da beschrieben wird. Das ist die Kraft Gottes, die in diesen Gebeten, die Gott scheinbar beantwortet, mit seiner Kraft. Wenn Gott antwortet, ist sein Reden gekennzeichnet durch Kraft. Interessant, wenn Gott ein Wort sagt, dann geschieht es. In seinem Wort liegt Kraft. Es ist ganz schwer, irgendwie so sich das vorzustellen, aber das ist wirklich eine Tatsache. Gottes Wort ist Kraft. Es wird eine Kraft freigesetzt, die hier mit Blitz und Donner und Erdbeben beschrieben wird. Und so beantwortet der Herr die Bitten und das Schreien seiner Kinder, damit sich das Reich Gottes in Kraft erweist. Er antwortet mit seiner Kraft, die dann in irgendeiner Form und Weise sichtbar wird. Aber es ist Gottes Kraft, die auf unsere Gebete antwortet. So letztlich funktionieren theoretisch unsere Bitten, auch aus unserer 40-Tage-Aktion. Gott wird die werden aufsteigen und Gott wird etwas zurückgeben, was seine Kraft ist, in diese Gebete hinein. Und wenn diese kraftvolle Erhöhung Gottes geschieht, was geschieht mit den Menschen, für die wir beten? Das da. Genau das da passiert. Die Thermik, dass der Adler fliegen kann, wird ausgelöst. Wenn ich für Menschen bete, kommen sie in eine besondere Kraftwirkung Gottes hinein, die sie emporheben kann, aus der Situation herausnehmen kann. Unsere Gebete werden dann zu der Thermik, die den Adler fliegen lassen. Die werden zu der Thermik, die die Menschen zu Gott emporheben, für die wir beten. Die kommen vor Gott. Es ist diese Thermik, die wir in Gang setzen durch unsere Gebete, durch die Kraftwirkung, weil Gott dieses Gebet erhört und seine Kraft zurückschickt. Der Adler hat noch eine Entscheidungsmöglichkeit. Der kann sagen, ich fliege aus dieser Thermik raus. Das kannst du auch. Du kannst aus der Kraftwirkung Gottes raus. Wenn du die nicht haben willst, dann lässt du dich nicht emporheben. So funktioniert das mit dem Gebet. Und in der Offenbarung lernen wir das, wie das funktioniert. Und jetzt stell dir vor, du betest 40 Tage. Du gibst Gott die Möglichkeit, 40 Tage seine Kraftwirkung zu Boden zu schicken. Weil er wird diese Gebete beantworten. Er wird es, in jedem Fall. Und dadurch entsteht ein Kraftfeld, wie du als Adler in die Thermik Gottes fliegen kannst. Jetzt gucke ich auf die Uhr und mache hier einen Schlusspunkt. Nächste Woche erzähle ich uns, was uns oft hindert, warum wir in diesem Kraftfeld nicht bleiben. Aber ihr habt verstanden, worum es geht. Wenn wir beten, wird die Kraft Gottes sichtbar. Das Reich Gottes wird sichtbar in Kraft. Nicht, dass irgendwas passiert, was wir überhaupt nicht einschätzen können oder irgendwas, sondern die Bibel beschreibt es ganz deutlich. Es ist Gottes Kraft, die wirkt. Die hat bei Frieda Manthey genauso gewirkt wie bei dir. Diese Kraft Gottes hat am Sonntag gestern bei mir gewirkt in dieser Erfahrung, dass im Grunde genommen ich gar keinen Bock darauf hatte, dass da irgendwas passieren sollte. Und selbst da hat es noch gewirkt. Weil diese Menschen, die waren unabhängig von uns, diese Menschen, die in dieser Versammlung waren, die haben das gespürt. Und diese Kraft Gottes, wenn wir beten, ist auch hier. Was hier geschieht, auch in diesem Gottesdienst, ist die Kraft Gottes. Gott beantwortet unsere Gebete. Ich habe heute Morgen für diesen Gottesdienst gebetet. Ich bin früh aufgestanden dafür. Ich bin mir absolut davon überzeugt, dass hier jetzt Gottes Kraft ist. Empfang sie. Streck dich danach aus. Gottes Geist ist hier, der uns berühren möchte. Gib nicht auf, auch wenn du jetzt nicht in dieser Aktion bist. Bitte, dass Gottes Reich in deinem Leben sich mit deinem Leben verbindet. Vielleicht hast du gerade eine schwere Situation und hast eigentlich gar keinen Glauben mehr. Stell dir das vor, wie dein Gebet, und du musst kein Superchrist sein dafür. Es reicht, dass du den Namen des Herrn anrufst. Mehr musst du nicht können. Musst auch nicht mehr verstehen. Dass dein Gebet wie ein wunderbarer Wohlgeruch vor dem Herrn kommt. Und er gibt es zurück. Seine Kraft kommt zurück. Die trifft dich. Die wird in dieser Situation, für die du betest, sichtbar. Es wird etwas geschehen. Glauben wir das? Amen. Jetzt möchte ich noch mal eins hören. Lebt der Herr oder nicht? Der Herr lebt. Amen.